Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles rund ums Übersetzen von Literatur. Und dazu habe ich mir die Literaturübersetzerin Petra Huber in den Podcast eingeladen. Wir werden heute über die Herausforderungen beim Übersetzen sprechen. Und ich fand es ein sehr, sehr interessantes Gespräch, bei dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, aber auch gesehen habe, dass oftmals die Arbeit von AutorInnen und ÜbersetzerInnen gar nicht so unterschiedlich ist. Denn in beiden Fällen muss man sehr viel kreative Eigenleistung erbringen, um den Text eben lebendig werden zu lassen. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass man zum Beispiel immer nur in die eigene Muttersprache übersetzt, weil man da ein tiefes Sprachgefühl hat und auch mehr Intuition, aber eben auch ein höheres kulturelles Verständnis mitbringt, beziehungsweise eben auch eine höhere Sprachkompetenz. Und wenn du dir jetzt denkst, ah ja, das macht Sinn, dann hast du hier gerade schon einen typischen Anglizismus gehabt, denn natürlich heißt es im Deutschen, das ergibt Sinn. Das war übrigens auch lustigerweise etwas, was ich glaube, in meinem allerersten Lektorat in Feuerphönix habe ich das gelernt. Da habe ich auch mal einen Protagonisten sagen lassen, ah ja, genau, das macht Sinn. Und dann eben gelernt, dass es richtig heißt, das ergibt Sinn oder das ist sinnvoll. Und genau um solche sprachlichen Feinheiten und Nuancen geht es eben beim Übersetzen. Das ist auch oft diese Eigenleistung, die ÜbersetzerInnen machen, dass man solche Anglizismen eben vermeidet und korrekte deutsche Sprache verwendet. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Aufgaben einer ÜbersetzerIn. Da gehört noch so, so, so viel mehr mit dazu. Und was genau das alles ist, das verrät dir jetzt Petra Huber im Interview. Viel Spaß dabei. Hallo, liebe Petra, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Und du bist die erste Literaturübersetzerin, die ich im Podcast interviewen darf. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, was du mir gleich alles verraten wirst. Ich würde gleich mal damit anfangen, wie du überhaupt zum Übersetzen kamst.
Also je nachdem, wie man sieht, habe ich sehr früh angefangen oder ich bin eine Spätzünderin. Also der Leiter des Workshops, durch den ich ernsthaft ins Übersetzen eingestiegen bin, hat scherzhaft gesagt, für eine Nachwuchsübersetzerin bist du eigentlich ganz schön alt. Und damals war ich Mitte 40. Aber im Grunde habe ich mich schon während meines Studiums als Literaturwissenschaftlerin sehr mit dem Übersetzen beschäftigt. Ich habe dort Workshops gemacht, ich habe schon kleinere Übersetzungen gemacht. Und irgendwann hat mich dann ein Freund Huckepack genommen. Das heißt, er hat mich in ein Übersetzungsprojekt reingeholt. Und dann hatte ich plötzlich mein erstes Buch übersetzt. Und aber richtig ernsthaft zum Übersetzen habe ich erst mit Mitte 40 angefangen.
Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass du aus dem Englischen, aber auch aus dem Russischen übersetzt. Und ich finde, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Sprachen, auch durch dieses kyrillische Alphabet im Russischen. Wie kam es denn ausgerechnet zu Russisch?
Ja, das ist eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird und die ich gar nicht so genau beantworten kann. Da spielen ja sicherlich auch immer unterbewusste Gründe eine Rolle. Damals, als ich mich für mein Studium entschieden habe, wusste ich nur, dass ich was mit Sprachen machen möchte und auf alle Fälle Englisch. Das war klar. Und dann noch eine Sprache dazu. Chinesisch erschien mir so ein bisschen zu abgefahren, zu schwierig. Und damals war die Zeit von Glasnost und Perestroika und Gorbatschow. Und ich dachte, das probiere ich einfach mal. Und dann hat diese Sprache so eine Faszination auf mich ausgeübt. Und die Slawistik an der Uni Regensburg, wo ich studiert habe, die war auch so klein und kuschelig. Und das hat mir alles so, und auch je öfter ich gereist bin nach Russland oder auch in die Ukraine, desto wohler habe ich mich gefühlt. Und damit war das klar. Und irgendwie ist es bei mir in den letzten 35 Jahren bei mir geblieben. Eine Sprache, die mir gleichzeitig nach wie vor fremder ist als das Englische, weil ich sie viel später gelernt habe, und doch eine sehr große Faszination auf mich ausübt.
Sind denn gerade so diese unterschiedlichen Herausforderungen bei Übersetzungen aus dem Englischen im Vergleich zu dem Russischen?
Es ergibt sich irgendwie aus dem, was ich jetzt gerade als letztes auch gesagt habe, das Russische, das mir fremder ist. Da muss ich tatsächlich ein, zwei Wörter mehr nachschauen und manchmal auch eine Muttersprachlerin zu Rate ziehen. Es ist mir also wirklich immer ein bisschen fremder geblieben. Wenn ich jetzt konkret, also ich meine, über die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachen könnte man, glaube ich, ganze Bände füllen. Aber für mich persönlich möchte ich ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen kurzen Text aus dem Russischen übersetzt, in dem alles sehr, sehr prägnant und kurz ist. Und da gibt es auch Einwortsätze. Also sprich, es gibt die Möglichkeit, dass man einen ganzen Satz im Russischen nur durch ein Wort ausdrückt, in dem dann Subjekt, Prädikat und manchmal auch das Objekt noch drinnen sind. Und das muss ich versuchen, im Deutschen nachzuahmen. Und das ist richtig, richtig schwierig. Da kann man dann an anderer Stelle, wenn es irgendwie möglich ist, zum Beispiel kürzen. Ja. Und die größte Herausforderung, im Englischen, das ist für mich tatsächlich diese große Vertrautheit, die ich damit habe und die man, glaube ich, jetzt generell bei uns damit hat. Ich merke eigentlich immer gleich, wenn jemand direkt aus dem Englischen übersetzt hat, ohne nochmal zu überlegen, wie könnte man das auch deutsch klingen lassen, wenn du verstehst, was ich meine, weil das klingt für mich dann denglisch. Das heißt, ich habe im Kopf so eine Art Anglizismus-Scanner, was Wortschatz angeht, Syntax angeht, versuche dann je nach Kontext auch, dass ich einen Ausdruck hernehme, der eben nicht Englisch klingt. Auch hier gerne ein Beispiel, damit so ein bisschen Fleisch auf die Rippen kriegt. Zum Beispiel am Ende des Tages sagt man ja inzwischen im Deutschen so ganz allgemein. Ich nehme das aber immer noch als einen Anglizismus wahr. Und übersetzt es dann auch gerne mal mit letzten Endes oder schließlich. Allerdings, wenn das in einem Gespräch vorkäme, also in einem Dialog, den ich übersetze, wo zwei zeitgenössische Deutsche miteinander sprechen, dann würde ich das natürlich hernehmen, weil das eben kennzeichnen würde, dass das zeitgenössisches Deutsch ist. Ja.
Ach, sehr spannend. Darüber habe ich noch nie so wirklich nachgedacht, aber ich glaube ja, dass man schon ganz unbewusst immer mehr Anglizismen so auch etabliert und gerade das auch auf Social Media immer mehr eigentlich so verbreitet wird.
Ja, das ist tatsächlich so und ich habe da vielleicht, weil ich da seit vielen Jahren darauf achte, irgendwie da so einen Scanner im Kopf, würde aber jetzt nie im persönlichen Gespräch mit jemandem sagen, hey, du verwendest Anglizismen, aber es ist sehr nützlich für meine übersetzerische Tätigkeit, wobei auch bei mir im Kopf die Grenzen verschwimmen, das merke ich. Und ich bin in der Facebook-Gruppe für ÜbersetzerInnen und da gibt es dann sehr oft so einen Hilferuf, immer wieder mal, hey Leute, helft mir mal, ist das ein Anglizismus oder nicht? Und die Tatsache ist, dass das irgendwann mal überhaupt niemand mehr als Anglizismus wahrnehmen wird, weil es sich so integriert hat ins Deutsche, dass es einfach keiner mehr ist. Dann kann man nur noch sagen, vor 40 Jahren irgendwie aufgetaucht, kommt da und daher. Ja, so ist es einfach. Das ist der Lauf der Dinge. Also ich fühle mich da nicht als Sprachwächterin, nur als jemand, die das Ganze sehr aufmerksam beobachtet.
Ja, stimmt. Da merkt man auch wieder, dass Sprache einfach fließend ist und sich auch mit der Zeit immer weiter wandelt.
Ganz genau, so ist es. Und das macht das Übersetzen zu einer großen Herausforderung, und macht es aber auch wahnsinnig spannend, ja.
Ja, ich merke das auch schon immer, wenn ich Bücher von meiner Oma mir mal anschaue, die wirklich in den 40er Jahren erschienen sind. Allein da die deutsche Sprache, das ist so ganz anders, als man es heute schreiben würde. Und aus dem Grund wirken die Bücher dann auch manchmal ein bisschen langatmig, weil man es einfach von der Satzstruktur und von der Wortwahl, glaube ich, heute ganz anders machen würde. Aber das ist schon sehr spannend, wie sich allein das da quasi zu meiner Großmuttergeneration zu jetzt so stark verändert hat.
Ja, und es ist natürlich sehr nützlich, wenn man solche Bücher gelesen hat, weil man ja auch auf diese Sprachschichten dann eventuell bei irgendeiner Übersetzung zurückgreifen kann, um kenntlich zu machen, dass man jetzt gerade ein Buch übersetzt, das in dieser Zeit spielt, oder man kann es auch spielerisch einsetzen. Also es ist wirklich, für mich als Übersetzerin eines der wichtigsten Dinge, dass ich versuche, möglichst viel zu lesen, wenn ich dazu komme, möglichst viel auch zu hören. Also ich höre auch viele Hörbücher, um verschiedene Sprachschichten in mir verfügbar zu haben.
Ja, da unterscheiden sich unsere Berufe auch gar nicht so sehr voneinander, aber ich würde sagen, das ist auch so ja, das Hauptding von uns Autoren, dass wir möglichst viel versuchen zu lesen und ich eben auch zu hören, weil ich finde auch immer, dass Sprache ja auch gesprochene Sprache ist und dass Dialoge einfach viel authentischer klingen, wenn man sich mehr Hörbücher anhört. Genau. Ja, was ich auch so spannend finde, ist, dass du auch Gäste- und Museumsführungen in Regensburg anbietest. Das heißt, du kannst natürlich nicht nur super übersetzen, sondern sprichst Englisch auch fließend. Gibt es etwas, was dir besonders an dieser Verbindung aus Übersetzen und Führungen gefällt?
Es gibt einen ganz pragmatischen Grund, warum das für mich ganz gut passt, weil wenn ich mich sehr an meinem Schreibtisch vergraben habe, dann tut es mir sehr, sehr gut, nach draußen zu gehen und mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Und das tut man bei Führungen einfach. Und das ist dann wie so ein Auftauen. Das tut mir sehr gut. Und ich sehe noch eine andere Verbindung zwischen dem Übersetzen und den Stadtführungen, weil bei meinen Stadtführungen, da übersetze ich Kultur, das, was da ist, in Worte. Und das passe ich auf das Publikum, das ich vor mir habe, im besten Falle an. Und das ist die Herausforderung beim Gästeführen, und auch wichtig, damit ich dann nicht wie ein Audioguide klinge, sondern das ist mein Vorteil als menschliches Wesen, dass ich die Leute erspüren kann, die da vor mir sind. Ja.
Im Vorgespräch, da hast du mir zum Beispiel erzählt, dass manchmal Lektorate aus dem Englischen nicht so eine gute Qualität haben und du dann die Romane quasi noch so straffen musst. Und was mich da sehr interessieren würde, das heißt, man braucht eigentlich zum Übersetzen auch die Fähigkeiten einer Lektorin, oder?
ja, ich würde es vielleicht ein bisschen breiter fassen, dass man eine sehr genaue und gute Leserin sein sollte, um die Schwächen und Stärken des Textes zu erspüren. Die Probleme, auf die man da stößt, reicht von falschen Realien. Also zum Beispiel, dass eine Figur, die auf Seite 35 noch blaue Augen hatte, auf Seite 350 plötzlich grüne Augen hat. Also das heißt, man muss da so einen großen Aufmerksamkeitsbogen natürlich auch haben. Da hilft die Suchfunktion bei Word natürlich auch sehr. Verdammt nochmal, was hatte die gerade noch für, für Augenfarben? Dann gibt es auch manchmal falsche Namen. Also ich denke mal, warum heißt denn der jetzt plötzlich so? Der hieß doch noch ganz anders. Das ist der Autorin dann nicht aufgefallen und dem Lektorat, wenn es eines gab, im Englischen auch nicht. Und dann gibt es noch dieses größere Problem, dass es manchmal viele Redundanzen, sprich Wiederholungen gibt, unnötige Wiederholungen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Wortwiederholungen, aber dass dasselbe nochmal und ausführlicher oder noch ein bisschen anders nochmal erzählt wird. Und das kann man dann straffen und das finde ich persönlich eine ganz große Herausforderung, weil ich mir immer denke, verdammt nochmal, bin ich jetzt dazu frei in meinen Straffungen, zu großzügig und da hadere ich immer sehr mit mir. Und da bin ich sehr froh, wenn das sich jemand anders nochmal anschaut und mir da auf die Finger klopft oder sagt, hey, das passt genau, was du da gemacht hast, Petra.
Was mich jetzt überrascht war, dass du gesagt hast, wenn es denn überhaupt ein Lektorat gab, ist es dann wirklich, dass es quasi üblich ist, dass es manchmal gar kein Lektorat gibt?
Ich kann nur sagen, es kommt mir manchmal so vor. Ich weiß nicht genau, wie da die Gepflogenheiten sind, aber was ich immer wieder höre, ist es, dass es im, ich sage jetzt mal, englischsprachigen Raum oder dass Deutschland noch eine Insel der Seligen ist, weil es bei uns selbstverständlich Lektorate gibt. Und das sei dort nicht immer so. Ich kann nur sagen, die Texte, die ich finde, da gibt es einige Sachen, wo ich mir denke, das hätte ein gutes Lektorat gefunden.
Hast du denn von deinen ganzen Übersetzungen, was ja doch schon einige sind, auch eine Lieblingsübersetzung? Gibt es sowas überhaupt?
Ja, ich mag sehr gerne meine allererste Übersetzung, die ich gemacht habe, Der Winterkaiser von Catherine Addison, weil das mein erstes Buch war, das ich komplett alleine gemacht habe. Es war für mich damals eine sehr große Herausforderung. Ich dachte mir, wow, 600 Seiten, ich alleine, wie wird das? Aber zum Glück ist die Catherine Addison eine Autorin, die einen als Leserin, aber auch als Übersetzerin, wir sind ja sehr genaue Leserinnen, an der Hand nimmt und einen führt. Also da gab es zum Beispiel dieses Problem mit den großen Redundanzen, Wiederholungen nicht. Und daher war es ein großes Vergnügen, das zu machen. Ich musste letztendlich vor allem schauen, dass ich den richtigen Ton finde. Und wenn man so einen Ton einmal gesetzt hat, dann kann man ihn auch einfach weiterverfolgen. Und das lief bei diesem Buch ziemlich gut für mich. Da war ich sehr glücklich drüber danach. Und dachte, das muss ich auch noch ergänzen, jetzt bin ich eine gemachte Übersetzerin, jetzt kann ich alles übersetzen. Und das war natürlich völliger Blödsinn, weil einfach jede Übersetzung ihre eigenen Herausforderungen hat. Und man oder ich für mich jedes Mal wieder neu anfangen muss.
So geht es mir beim Schreiben aber tatsächlich auch, weil jedes Buch einfach total anders ist und man hat ja noch nie genau diese eine Geschichte zuvor geschrieben. Das heißt, irgendwie jedes Buch ist wieder eine neue Herausforderung.
Ja, so ist es wohl. Und ich war auch manchmal knapp vom Aufgeben. Das hört man ja von AutorInnen auch immer wieder mal. Ich schreibe nie wieder ein Buch, zumindest die, mit denen ich mich unterhalten habe. Und dann ist man doch Wiederholungstäterin und kann einfach nicht aufhören, weil man sich, na gut, dann probiere ich es halt nochmal. Ist manchmal wie so ein Berg, auf den ich mich hinauf mühe. Und wenn er dann geschafft ist, dann ist es ein unglaublich beglückendes Gefühl.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle. So mittendrin hat man dann immer so diesen einen Tiefpunkt, wo man dann doch am liebsten alles in die digitale Mülltonne schmeißen möchte. Aber dann am Ende, wenn man es geschafft hat, wie du auch sagst, dann ist man auch sehr stolz drauf.
Ja, gibt es denn, wenn ich dir mal eine Frage stellen darf, einen Punkt, wann ist der Punkt, an dem du mit den Überarbeitungen aufhörst? Weil das ist für mich ein Problem. Ich denke mir, das könnte man ja nochmal überarbeiten. Das wird vielleicht nochmal ein bisschen besser. Geht dir das auch so?
Ja, ich bin halt leider generell auch etwas perfektionistisch veranlagt. Von daher, die meisten meiner Geschichten, die bleiben auch ein bisschen länger bei mir. Also das heißt, dass ich mir dann oft schon ein Jahr Zeit nehme, auch um die wirklich zu überarbeiten. Und ich würde sagen, ich habe allein ich selbst schon mal 4 Überarbeitungsdurchgänge und dann kommt noch Lektorat und Korrektorat. Also nochmal 2 Überarbeitungsdurchgänge, 6 sind's auf jeden Fall.
Ja, das ist bei mir ungefähr genauso viel. Wobei mir immer die Deadline im Nacken sitzt und sich auch das Honorar dann auch reduziert, weil wir ja pro Seite bezahlt werden im Normalfall. Und je länger man für eine Seite braucht, desto weniger ist dann der Stundenlohn.
Das ist im Prinzip bei mir auch ähnlich, dass je länger ich brauche, ja, eigentlich kriegt man, weil man ja kriegt ja auch einen Vorschuss und je länger man dafür selber braucht, desto, ja, auf desto größeren Zeitraum teilt sich halt dann der Vorschuss im Prinzip aus. Und von daher, ja, wenn man schneller arbeitet, ist es, glaube ich, immer von Vorteil, aber dann, ja, ist immer schwierig, so diesen Moment zu finden, weil man sagt, jetzt ist es, gut genug und man verschlimmbessert es jetzt nicht, weil ich glaube, man kann es halt auch ja zu viel bearbeiten, wenn man dann so merkt, ja, jetzt eigentlich durch diese Bearbeitungen werden die Sätze oder Szenen nicht mehr wirklich besser. Ich glaube, dann ist immer ein guter Moment, um aufzuhören.
Ja, und genau dafür ist auch ein Lektorat gut, weil eine gute Lektorin an dem Punkt einhakt, wo es bei einer, wo ich manchmal tatsächlich auch nicht weiterkomme, ja. Und wenn dann noch mal ein anderer Blick darauf kommt, es ist wie so ein Augenöffner. Ich denke mal, verdammt noch mal, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Und man sieht ja auch viele Sachen nicht mehr. Je öfter man einen Text gelesen hat, ich nehme an, das ist irgendwie das Hirn, das dann gewisse Sachen nicht mehr auch wahrnimmt. Da sehe ich auch manche Wiederholungsfehler nicht mehr. Es ist einfach ein Textbrei und deswegen ist es gut, das Ganze dann auch mal wegzulegen. Und wenn du sagst, du hast oft ein ganzes Jahr mit deinen Texten, da kann man auch wieder die Distanz dazu kriegen.
Genau, das ist bei mir eigentlich auch so dieser Hauptgrund, damit ich mal ein paar Monate den Text auch gar nicht anschaue und dann quasi mit ein bisschen frischerem Blick dran gehe. Weil oft sind mir, wenn ich Dinge gerade geschrieben habe, ist mir natürlich klar, wie ich das so gemeint habe. Aber so als Leser dann mit Abstand, wenn man nicht in meinem Kopf ist, weiß man das vielleicht gar nicht. Und so geht es mir dann, wenn ich ein bisschen länger das schon nicht mehr angeschaut habe, dass ich mir dann solche Dinge eher auffallen, dass ich mir dann denke, hä, wie habe ich das eigentlich gemeint oder warum sagt er das jetzt? Und dann kann ich da halt nochmal irgendwie so dran arbeiten und das dann den Feinschliff machen. Ja, um jetzt wieder zum Übersetzen zurückzukommen, welche Genre übersetzt du denn am liebsten? Sind das so die Bücher, die du auch privat am liebsten liest, oder sind das ganz unterschiedliche Genre?
Ich lese gerne Sachen, die mich irgendwie herausfordern, zum Denken bringen, die mich ästhetisch ansprechen. Also das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und beim Übersetzen mag ich Fantasy am liebsten. Wobei, wenn ich jetzt sage, ich mag es am liebsten, dann denke ich mir, ach ja, ich mag ja Lyrik übersetzen auch ganz gern und ich übersetze auch mal ganz gern einen wissenschaftlichen Text. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Aber was bei Fantasy schön ist, ist, dass ich da meine Kreativität sehr gut zum Einsatz bringen kann. Irgendwie habe ich da das Gefühl, dass alle Bücher, die ich als Kind gelesen habe, und ich war eine Vielleserin, dass die dann wieder auftauchen aus den Tiefen meines Sprachgedächtnisses und da greife ich drauf zurück. Und das ist ein sehr tolles Gefühl und man hat beim Fantasy-Übersetzen auch immer wieder mal eine große Freiheit, den eigenen Ton zu setzen zum Beispiel oder auch mal einen Ausdruck etwas kreativer zu übersetzen. Mir fallen da zum Beispiel die Bezeichnungen für irgendwelche Artefakte ein, die da eine große Rolle spielen. Und dann grüble ich oft stundenlang, wie könnte man das übersetzen? Und dann fällt es mir irgendwann in der Nacht mal im Schlaf ein, ach ja, das nenne ich so und so. Und das muss natürlich in den Gesamtkontext des Werks hineinpassen. Und ich glaube, nirgends ist für mich die Kreativität, die kreative Freiheit, die ich habe, so groß wie beim Fantasy-Übersetzen, ja.
Stelle ich mir aber auch schwierig vor, da auf irgendwelche deutschen Wortneuschöpfungen zu kommen, weil das sind ja eigentlich dann meistens so Begriffe, die es gar nicht wirklich gibt.
Ja, das ist einerseits schwierig und andererseits gibt es einem die Freiheit, da ganz kreativ zu sein. Und es ist natürlich auch nicht ganz einfach und es sollte auch was sein, was es nicht schon in irgendeinem anderen Fantasy-Universum schon gibt, in einem ganz anderen Kontext. Aber das kann ja dann auch der Lektor, die Lektorin nochmal begutachten. Und da kann man auch, also ich schreibe auch oft sehr viele Kommentare, wo ich auch andere Vorschläge noch mit reinmache. Und ich mag es sehr, wenn man dann auch gemeinsam nochmal überlegen kann, wie man das übersetzen könnte. Ja.
Wir AutorInnen bekommen ja oft die Frage, ob es ein Buch gibt, von dem wir uns wünschen, dass wir es selbst geschrieben hätten. Deshalb würde ich dich gerne fragen, ob es ein Buch gibt, von dem du dir wünschst, dass du es übersetzt hättest.
Ja. Ich habe da schon drüber nachgedacht und immer wenn ich ein Buch lese, das von jemandem sehr gut übersetzt ist, dann denke ich mir, Mensch, das hätte ich auch gern gemacht und am besten genauso gut wie diejenige, derjenige, der das gemacht hat. Das ist jedes Mal eine Offenbarung klingt jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, wenn dann ein Werk gut ins Deutsche übertragen ist und alles in sich stimmig, dann bin ich so beglückt, dass ich mir denke, ja, so gut könnte ich das auch. Das hat der Kollege, die Kollegin fantastisch gemacht.
Wie bereitest du dich denn auf eine Übersetzung vor? Also liest du das Buch vorab oder und markierst dir dann schon Stellen oder machst dir Notizen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, dann oute ich mich mal. Ich lese gerade Fantasy-Bücher nicht vorher, aus dem einfachen Grund, um mir die Spannung zu erhalten. Das heißt, ich übersetze mich von Seite zu Seite nach vorn in diese Welt hinein. Und es gibt ja mehrere Überarbeitungsgänge, wie wir jetzt auch gerade gehört haben. Das heißt, man kann dann auch Unklarheit, Leerstellen, die ich lassen musste, die kann ich dann wieder auffüllen bzw. ausbügeln. Und spätestens beim vierten Überarbeitungsgang hat man dann ja das Buch gelesen und dann ist alles. Dürften alle Leerstellen gefüllt sein. Was ich auf alle Fälle mache, ist, dass ich in die Bücher lese, um überhaupt zu sehen. Also wenn ich so ein Angebot bekomme, möchtest du das übersetzen, dann lese ich immer hinein, um zu sehen, passt es überhaupt zu mir. Ich habe zwar noch nie ein Buch abgelehnt, aber trotzdem gibt mir das schon mal das Gespür dafür, wie der Text sein wird. Allerdings habe ich auch immer wieder und selbst nach doch schon einigen Büchern passiert mir das immer wieder, dass ich erst beim Übersetzen merke, dass da doch noch ganz andere Tücken drinnen sind, als ich das gedacht habe. Also jede Übersetzung hat wieder ihre ganz eigenen Schwierigkeiten. Und dann geht es mit diesem Berg, von dem ich gerade gesprochen habe, wieder los.
Wie ist denn dann der Ablauf von so einer Übersetzung? Also quasi liest du und tippst quasi simultan oder wie läuft das ab?
Ja, ich lese und tippe simultan. Manchmal lese ich auch den ganzen Absatz, damit ich ein Gespür für den Absatz bekomme, weil sich nur von Wort zu Wort weiter zu hangeln, bringt relativ wenig. Ich muss ein Gespür für den Kontext haben. Und dann lese ich den Absatz nochmal und überarbeite ihn. Oder wenn ich an dem Tag etwas müder bin, dann übersetze ich mich vielleicht gleich mal in 5 Stunden durch 10 Seiten hindurch und lasse alles wie Kraut und Rüben hinter mir. Und dann kommt dann am nächsten Tag die große Frage, wenn ich da wieder reinlese, um Himmels Willen, was hast du da gestern gemacht? Oder, klingt ja gar nicht so schlecht, wie du gedacht hast. Und dann geht es halt mit dem, also das mache ich nach Lust und Laune. Manchmal überarbeite ich gleich und manchmal überarbeite ich erst am nächsten Tag oder auch mit 2, 3 Wochen Abstand.
Was sind denn so für dich die Herausforderungen beim Übersetzen, also zum Beispiel den individuellen Erzählton des Autors zu treffen oder was ich mir auch schwierig vorstelle, was wir auch schon hatten, wenn man für Fantasy-Begriffe, die es eigentlich gar nicht gibt, eine kreative deutsche Übersetzung finden muss?
Also im Prinzip hast du die Antwort gerade gegeben. Für mich ist wirklich die größte Herausforderung das Finden des richtigen Tons und ihn dann durchzuhalten. Ich habe ja vorher die Catherine Addison, meine erste große Übersetzung, angesprochen und ich würde da gerne ein Beispiel nennen, damit das Ganze ein bisschen konkreter wird. Zum Beispiel, wenn da steht, he went to bed. Da ist die Frage, da könnte man schreiben, er hat sich aufs Ohr gehauen. Man könnte schreiben, er oder sie hat sich schlafen gelegt oder er oder sie hat sich zu Bette begeben. Und in dem Buch mit einem hohen Ton würde ich natürlich nehmen, zu Bett begeben. Das heißt aber dann auch, dass ich, wenn es zum Beispiel um einen Toilettengang geht, dass ich dann nicht schreibe, er ist pissen gegangen, sondern er hat die Notdurft verrichtet, was jetzt schon sehr hoher Ton ist, aber eins ergibt sich aus dem anderen. Und es ist dieser durchgängige Ton, wobei man natürlich davon auch die Figur der Rede unterscheiden muss. Also wenn zwei Figuren dann miteinander sprechen und der eine ist ziemlich derb, dann kann man auch schon mal in die Vollen gehen und auch derbe Ausdrücke benutzen. Aber bei der Catherine Addison zum Beispiel hätte ich in diesem konkreten Buch nie so dialektale, derbe Ausdrücke benutzt, wie ich es jetzt zum Beispiel bei der V.E. Schwab benutzt habe, von der ich inzwischen am allermeisten übersetzt habe. Und das, ja, ist von Buch zu Buch und auch von Autorin zu Autorin unterschiedlich.
Was war denn deine bisher herausforderndste Übersetzung?
Also die herausforderndste Übersetzung, vielleicht meine allererste, weil ich da noch gar keine Ahnung hatte und sehr viel Respekt vor dem hatte, was da auf mich zukommt.
Und dann gleich 600 Seiten.
Ja, genau das. Und ich wusste ja, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber, ich wusste auch nicht genau, wie viel Zeit ich dafür tatsächlich brauche. Also es gab eine Deadline und ich dachte mir, schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Das heißt, ich habe mir da auch immer so ein bisschen Druck gemacht. Aber wie gesagt, es bietet jede Übersetzung wieder große Herausforderungen. Mir fällt da auch noch mein erstes populäres Sachbuch ein, wo es darum ging, es war von dem Mediziner geschrieben, der einerseits sehr viel britischen Witz hatte im Original, den ich natürlich auch gerne wiedergeben wollte, damit das Ganze nicht so dröge klingt im Deutschen. Das habe ich zum Glück mit einer Kollegin gemacht, also zusammen im Tandem. Aber andererseits, er musste das Ganze auch wissenschaftlich Hand und Fuß haben und ich habe wahnsinnig viel Zeit mit Recherche verbracht. Also wirklich wahnsinnig viel Zeit. In irgendwelchen wissenschaftlichen Artikeln und das Ganze hatte dann hunderte von Fußnoten auch. Also da war diese Spannung zwischen einerseits Witz und großer Lesbarkeit und andererseits diesem wissenschaftlichen Anspruch, der größte Gründlichkeit da erfordert hat. Also das habe ich als sehr anstrengend in Erinnerung und sehr herausfordernd.
Das kann ich mir vorstellen, weil du auch gerade ja schon gesagt hast, mit der Zeit, wie viel Zeit bleibt dir denn im Durchschnitt so für eine Übersetzung?
Also ich rechne, ich habe mich natürlich, bevor ich meine erste Übersetzung mich darauf eingelassen habe, habe ich mich ein bisschen umgehört. Und ich berechne für jede 100 Seiten ungefähr einen Monat. Das kann natürlich auch mal schneller gehen oder langsamer gehen. Ich kenne bei Genre-Literatur, also Romance, Fantasy und so weiter, auch mal Kolleginnen, die bedeutend schneller sind, aber das hängt auch vom Buch ab. Vor der Annahme eines Auftrags kalkuliere ich mir das genau durch. Im besten Falle sollte man auch Zeit für Unerwartetes wie Krankheiten einarbeiten des Lektorats von dem Buch, das man schon übersetzt hat. Also das muss man unbedingt, die Akquise neuer Aufträge und dann natürlich auch noch diverse Büroarbeiten, Pflege der eigenen Website und so weiter. Ich bin eine Freiberuflerin, ja. Also ich beneide manchmal Leute, die einfach einen Urlaub haben, bezahlten Urlaub.
Kenne
Bei
ich.
uns ist es, wie du weißt, alles nicht drinnen. Und ich habe immer wieder schlaflose Nächte gehabt, wo ich mir gedacht habe, Scheiße, Petra, da hast dich aber verkalkuliert. So wird das nichts. Und krank werden darfst schon gar nicht. Aber bis jetzt hat es immer noch irgendwie funktioniert. Aber es ist manchmal schon ganz schön anstrengend. Und man kommt auf dem Zahnfleisch daher.
Aber das heißt, du übersetzt immer nur ein Buch zur selben Zeit. Also du arbeitest nicht parallel an zwei Übersetzungen.
Es empfiehlt sich, an einer Übersetzung zu arbeiten für mich, weil dann ist man in diesem Ton schon drin und ich habe ja auch meine andere Arbeit als Stadt- und Museumsführerin noch, sonst wird es mir auch zu viel werden, wobei ich kürzlich es doch anders gemacht habe. Da habe ich was von meiner V.I. Schwab übersetzt, bin wieder in diese Welt eingetaucht. Es war wie das, als würde man sich einen alten, bequemen Schuh wieder anziehen. Also da musste ich den Ton nicht mehr finden, sondern der war schon da. Und gleichzeitig habe ich noch einen ukrainischen Autor, der Russisch schreibt, übersetzt. Es war so ein Kontrastprogramm, dass sich die zwei Sachen auch nicht in den Weg gekommen sind. Und zeitlich ließ es sich machen. Und da war das eigentlich sehr schön, auch zwischendrin mal wechseln zu können. Also es geht beides. Es ist oft auch einfach eine Zeitfrage.
Zum Schluss wollte ich noch mit dir gerne ein bisschen über das Thema sprechen, warum eigentlich ÜbersetzerInnen bisher immer noch nicht auf den Covern stehen oder meistens nicht. Manchmal kommt es ja inzwischen schon vor, auf den Covern stehen, weil ich finde, bei Hörbüchern ist es ja zum Beispiel üblich, dass die SprecherInnen auch immer direkt am Cover mit draufgeschrieben sind. Und ich muss sagen, ich zum Beispiel wähle halt oft auch Hörbücher nur aus wegen den SprecherInnen, weil mir die so gut gefallen haben und würde sonst gar nicht auf die Geschichte überhaupt aufmerksam werden. Und ich kann mir eben vorstellen, dass es vielleicht auch mit Übersetzungen so ist, dass man einen Stil von einem Übersetzer besonders gerne mag und vielleicht dann auch ja nur zu Büchern greifen würde, weil eben die gleiche Person dieses Buch übersetzt hat wie ein anderes, was man so gerne gelesen hat. Was ist denn da so deine Meinung dazu?
Also meiner Meinung nach sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass ÜbersetzerInnen auf dem Cover stehen, denn wir sind ja UrheberInnen. Also wir haben Urheberrechte. Wir gestalten einen Text in einer anderen Sprache neu. Und jede ÜbersetzerIn macht es anders. Ja, und deswegen gibt es auch Übersetzungen, die nebeneinander stehen. Das ist auch ganz wichtig. Und schon im Sinne der Transparenz, also der Sichtbarmachung auch, sollte der Name unbedingt genannt werden, damit den LeserInnen auch bewusster wird, dass es da jemanden gibt, der neben dem Autor, der Autorin verantwortlich ist, für den Text und der oder die die Worte neu interpretiert hat. Ja. Es gibt auch Gegenstimmen. Ich meine auch, manche Übersetzerinnen wollen gar nicht so, Entschuldigung, so prominent sein. Ich habe jetzt auch ein bisschen recherchiert und dachte mir, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr dahinter steigen und habe das Zitat eines Verlegers gefunden, der ganz nett erklärt, also wie sehr er ÜbersetzerInnen wertschätze, aber, und dieses Aber würde ich gerne vorlesen. Gegen die Nennung auf dem Cover spricht im Wesentlichen ein einziger Grund. Der Umschlag ist weniger informations- als einladende, umwerbende Plakatfläche. Daher versuchen wir dort so wenig Schrift wie möglich anzubringen, um es prägnant zu halten. So, also ich finde es ehrlich gesagt ein Pseudo-Argument. Es leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und es gibt auch mittlerweile Gegenbeispiele für Verlage, die die ÜbersetzerInnen nennen und trotzdem schöne Cover haben. Und ich war schon einmal auf dem Cover beim Second Chances Verlag. Also der wird von einer Übersetzerin geleitet und die setzt es musterhaft um. Und ich denke, dass die Tendenz da auch immer mehr hingeht, das so zu machen. Ja, weil, also ich finde es wirklich einen wahnsinnig wichtigen Punkt und ich bin sehr froh über die Frage, wir gehören aufs Cover, wir gehören sichtbar gemacht, weil wir Urheberinnen sind und einem Text eine neue Gestalt in einer neuen Sprache geben.
Ja, also ich muss sagen, das, was du gerade vorgelesen hast, das finde ich jetzt auch nicht ganz so einleuchtend, eben aus diesem Beispiel, was ich ja jetzt auch genannt habe bei Hörbüchern, dass es da ja auch üblich ist, dass die SprecherInnen genannt werden. Und da hätte mich das jetzt noch nie bei einem Hörbuchcover irgendwie gestört, dass da noch draufsteht, gelesen von Punkt, Punkt, Punkt.
Ja. Ich habe das Programm, das sage ich im Sinne der Transparenz, ich habe es ein Tick gekürzt, weil es war irgendwie noch, es war sehr redundant, das Wort nochmal zu gebrauchen. Aber ja, das sind für mich Pseudo-Argumente. Ich meine, man muss sich überlegen, wenn es immer mehr Übersetzungen gibt, die vielleicht zum Beispiel 7 Leute hat. Es gibt es auch, dass 7 Leute eine Übersetzung gemacht haben, wie man dann damit umgeht, wo man diese 7 Namen dann hintut. Aber da lässt sich bestimmt auch eine Lösung finden. Und meistens sind es ja nur 1, 2 Leute, die das gemeinsam machen.
Ja, das stimmt. 7 Leute, das ist dann schon viel. Das hatte ich jetzt auch tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, dass sowas auch vorkommen kann. Aber dafür hätte man ja eventuell dann auch noch die Buchrückseite oder so, dass man da die dann hinschreiben könnte.
Genau, dafür gibt es Lösungen und deswegen halte ich das wirklich für Pseudo-Argumente. Ja, das kann ich persönlich nicht ganz ernst nehmen, sowas.
Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall mal, dass sich das in Zukunft noch ändert. Ein paar Verlage, wie gesagt, sind ja da auch schon mit gutem Beispiel vorangegangen.
Hoffentlich immer mehr.
Genau, das hoffe ich auch. Und dann hätte ich eigentlich nur noch die Abschlussfrage an dich, und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Ein perfekter Sonntag ist für mich ausschlafen, einen ganz langen Waldspaziergang machen, am besten mit meinem Mann und unserem Hund, den wir uns hoffentlich bald wieder zulegen, und ein Buch lesen, ein schönes Buch lesen im Garten unterm Apfelbaum.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr schön. Das mache ich auch immer gerne sonntags einfach mal wieder zum Spaß lesen und nicht, weil es irgendwie mit der Arbeit zu tun hat.
Ja, da habe ich selten genug Zeit dazu. Ja.
Ja, ist bei mir leider ähnlich. Ja, Petra, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Und ich fand es total inspirierend, einfach mal mehr über den Beruf einer Übersetzerin zu erfahren. Also vielen Dank für deine tollen Einblicke.
Sehr gerne, Julia. Ich bin sehr froh, dass ich hier mein erstes Interview geben durfte und ein bisschen was über meinen Berufsstand erzählen, weil das gehört für mich auch zur Sichtbarmachung dazu, dass ich da ein paar Einblicke geben kann, weil ich habe selber erst gemerkt, durch das Übersetzen, was das für eine Herausforderung ist. Und ich bin froh, dass ich das so ein bisschen hier auch anderen nahebringen konnte. Danke für die Gelegenheit.
Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann leite sie doch sehr gerne an einen Freund oder eine Freundin weiter oder teile sie auf Social Media. Und vergiss nicht, dem Podcast auf Spotify und Apple Podcasts zu folgen, damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Und wenn du schon dabei bist, dann hinterlasse mir auch sehr gerne eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Darüber freue ich mich sehr. Falls du den Podcast gerne mit einer Spende unterstützen möchtest, dann findest du dazu einen PayPal-Me-Link in den Shownotes zur heutigen Episode. Und ich sage einfach schon mal vielen Dank fürs Anhören der heutigen Folge, für deine Unterstützung. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.